Delegation irgendwie ist und die dann EFRAG agrees also that an appropriate balance in the composition of the forum should support the ambition of the ISB of being the global standard setter, while, und das ist schon ein Spagat, der schmerzhaft sein könnte, serving the objective of greater acceptability of the ISB's proposals and final standards in jurisdictions where IFAs have been adopted. Das heißt, das ist ja das französische Argument ganz im Wesentlichen, dass die bisherigen IFAs-Anwender zumindest ganz deutlich ihr Gewicht, wenn nicht sogar überwiegend ihr Gewicht, in den Ring werfen sollten. Und zwischen der globalen Repräsentanz und dem, dass greater acceptability of the ISB's proposal and final standards in jurisdiction where the IFAs have been adopted, das ist ein, wie ich meine, schon leicht schmerzhafter Spagat. Und dann sollen also da irgendwelche Delegationen zusammenkommen. This flexibility should allow Europe, in Klammern European Economic Area, to be fully represented at the forum in order to achieve this objective. The European institutions, wer auch immer das sein mag, should have a role in determining how the EEA should be represented. EFRAG is well positioned and available to play that role in close collaboration with the national standard setters in Europe to ensure that no European constituent would feel omitted. EFRAG has therefore the capacity of involving all national standard setters in Europe in order to populate the most representative delegation in ASAC, taking into account the agenda of the meetings and the various views or issues arising in Europe. This will serve to ensure that the European views presented and argued are coordinated and well-informed and broadly representative of views within the European Economic Area. Irgendwo, ich fasse mal dabei auf, hat möglicherweise in der Supervisory Board Sitzung natürlich auch der anwesende Mensch von der Europäischen Kommission sich ein wenig ausgetobt, und ist es für mich auch ein deutliches Zeichen dafür, dass der Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung, ob sehr, sehr fachlich oder doch wieder mehr wir sind Europa und wir machen da auch politische Entscheidungen, das Ganze doch wieder auch ein Stück dahin rübergeführt hat.
Sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Alternative dazu gibt. Am Ende wird sicherlich das IASB und andere auch da hingehen und sagen, irgendjemand soll es koordinieren. Und ich weiß auch nicht, ob, ich sage jetzt mal, die vier großen nationalen Standardsetter sich so weit absprechen können, dass sie sagen, wir wollen Gegengewicht machen und stimmen uns jetzt irgendwo ab. Das können sie besser beurteilen, von nur als ich das kann. Aber
Theorie und Praxis.
Man sollte natürlich, wenn man dem folgt, dass er sagt, wir koordinieren das, und dann können auch unterschiedliche Leute an den Tisch kommen, dass man natürlich, was die Entscheidung, wer dann an den Tisch kommt, dass es da andere Regeln gibt als im Moment bei EFRAG, wo gesagt wird, ihr könnt zwar hier sitzen und zuhören, aber bestimmt tun wir. Also, dass man dem vielleicht grundsätzlich zustimmt und sagt, ja, wir unterstützen das, aber dann lass uns mal darüber reden, wie das dann intern tatsächlich entschieden wird, wer dann zu welchen Themen am Tisch sitzt.
Darüber haben wir gestern gesprochen, es ist, wie es ist. Wenn der EFRAG Governance Review dieses Jahr, ich bin immer gedanklich schon übers Jahresende, zu dem Ziel geführt hätte, was wir gesehen hätten, dann wären wir jetzt in den Startlöchern. Auf der anderen Seite wird der IASB jetzt kaum darauf warten wollen, bis EFRAG mit seinem Governance Review soweit ist. Und es ist ein bisschen schwierig, wir können kaum unser europäisches Problem dem IASB vor die Füße legen und sagen, ihr wisst, wir haben hier irgendwo ein Thema, aber jetzt regelt das mal für uns. Auf der anderen Seite, wir können nicht sagen, jetzt kann EFRAG das mal regeln, weil das auf Dauer das Richtige ist, bevor wir aber nicht sehr lauthals fest oder sichergestellt haben, dass das da drunter nicht so bleibt, wie es im Moment ist, sondern dass das, was unterhalb von Europa kommt, dann eben auch noch angemessen angepasst werden muss, was sicherlich zu einer Übergangsdiskussionsfrist führt, die leicht bumpy sein wird, aber dann sei es drum.
Für mich ist in dem Papier nicht klar, was eigentlich der Zweck von ASAF sein soll. Weil zwar in dem Papier ausgeführt wird, dass man irgendwie so einen Technical Sparring Partner haben will, aber zwischen den Zeilen eigentlich doch was ganz anderes beabsichtigt ist, was auch, sage ich mal, gegenüber den Global Leaders in den Audit Firms von Hans Hugerfors bestätigt würde. Man will im Grunde genommen den Endorsement-Prozess in der Welt sauber gestalten. Man will im Grunde genommen, dass die Standards, die man verabschiedet, sauber durchgehen und dass es nicht irgendwo Stolpersteine im Endorsement-Verfahren gibt. Das ist das eigentliche Ziel. Das bedeutet aber, dass man im Grunde genommen nicht einen Technical Player haben will, sondern dass man einen Political Player haben will. Und das wird für mich sehr, überaus deutlich an dieser Liste von Commitments, die da aufgeführt werden. Da ist nur ein einziges Commitment drin, was sich überhaupt auf Technicalities bezieht. Alle anderen gehen davon aus, dass man sagt, ihr müsst also allem Übel abschwören und ihr müsst sagen, ihr seid Fans des IASB und ihr werdet auf jeden Fall diese Standards nehmen und ihr werdet keine eigenen Dinge entwickeln und, und. Ich frage mich, wie man vor diesem Hintergrund ernsthaft glaubt, dass man Leute wie Frankreich, Japan, USA jemals an den Tisch kriegt. Wenn das aber der Fall sein sollte, kann ich mir umgekehrt denn vorstellen, die nicht am Tisch zu haben. Das geht eigentlich nicht. Das geht schon gar nicht, wenn ich es politisch mache. Ja? Und fachlich geht es wahrscheinlich auch nicht. Also ich meine, über so einen Psychopathen braucht man nicht zu reden, aber es sind ja nicht alle Franzosen Deppen. Also insofern muss ich also schon sagen, mir ist nicht klar, was der Treiber dort sein soll. Wenn die tatsächlich ein politisches Gremium haben wollen, dann sehe ich auch keinen Grund, warum man nun gerade 12 Leute braucht. Also 16 könnten es genauso sein. Man kann auch mit 16 Leuten im Board reden. Warum soll das dann nicht mit denen gehen? Und die Frage, die man sich stellt, ist, soll da eigentlich überhaupt diskutiert werden oder wird da mehr informiert? Also ist das Ganze unidirektional? Dafür, dass das eigentlich ein Advice Forum sein soll, werden eigentlich relativ klare Pflichtenhefte ausgeteilt und eigentlich wenig Rechte in irgendeiner Form übermittelt. Also das sind meine Beobachtungen.
Leider ist ja die ganze Gemengelage nicht klar. Das Proposal ist raus, aber das Verhältnis dieses Gremiums zu anderen, die Aufgabenstellung als solche und die Einbindung der Beteiligten ist ja überhaupt nicht sauber geklärt. Man weiß ja auch noch nicht mal, wie jemand dazu kommt, dass EFRAG jetzt hier die Hand erhebt und sagt, wir sind's, was die europäischen Sitze anbelangt. Ist ja nett, aber mal abgesehen davon, dass das ein Standardsetzerforum sein soll, EFRAG ist kein Standardsetzer, dass so Commitments abgegeben werden sollen. Wir sorgen dafür, dass die Standards unverändert übernommen werden in den jeweiligen Jurisdiktionen, kann ja eigentlich EFRAG gar nicht unterschreiben. Aus meiner Sicht widerspricht es dem Auftrag, den sie, diese Einrichtung von der EU-Kommission hat, aber das ist mal auch eine andere Frage. Ich finde auch, dass das noch sehr, sehr unkonkret ist, dafür, dass es im Februar, März starten soll, wie das denn überhaupt funktionieren kann. Die Frage, sollen wir das formulieren in einem Comment Letter? Wir müssen das wahrscheinlich formulieren, weil das sind ja Dinge, die einfach fehlen im Moment. Konkretisierungen, die nötig sind, um wirklich substanziiert Stellung nehmen zu können.
Etwas, was Andreas am noch relativ einfachsten nachvollziehen kann, schwebt noch so ein bisschen im Raum. Es gibt ja das Statement of Best Practice, was 2006 mal auf die Website gehängt worden ist und was eigentlich überarbeitet werden sollte und wo derjenige, der es im Wesentlichen bearbeitet hat, davon ausgeht, dass er ja einen Vorschlag vorgelegt hat und dass der ja auch allen immer wieder jetzt zuzusenden ist, die sich hiermit befassen, weil das ja ein Alternativvorschlag ist. Es gibt einige, das ist uns auch gestern von den Verbänden so erzählt worden, oder zumindest von einem sehr stark, die sagen, dass der IASB dieses vorgelegt hätte, um, ja, Henne und Ei ist ein bisschen schwierig zu sagen, dem von der anderen Seite gekommenen entgegenzutreten. Ist letzten Endes irgendwo egal. Der eine meint, er hätte das, der andere meint, er hätte das, und es mag naiv auf meiner Seite sein, aber irgendwo kann es zusammengeführt werden, und oder der eine oder andere sagt, nee, das, was da die Standardsetter mal entwickelt haben, das könnt ihr jetzt zusammenklappen und weglegen, denn jetzt liegt ja das hier vor. Und es ist irgendwo auch so ein bisschen Turf-Defending, und jeder will sicherstellen, der eine sagt, es ist ein Top-Down-Approach, und der andere sagt, es ist ein Bottom-Up-Approach, und irgendwie trifft man sich aber kurioserweise in der Mitte nicht.
Bei manchen Brücken schon erlebt.
Ich meine, wir müssen nach meinem Dafürhalten, oder wir werden, kann ich immer so rum anfangen, nächste Woche Dienstag in Brüssel sitzen, wenn das Consultative Forum of Standard Setters dazu tagt. Es wird vorgetragen von Hans van Damme, wiedergewähltem Mitglied des Supervisory Boards. Es soll angeblich auch tatsächlich noch eine ganze Reihe weiterer Supervisory Board-Mitglieder mit im Raum sein, was wahrscheinlich unter anderem auch dadurch geprägt ist, dass am Abend ja die FEE ihre 40 Jahre feiert. Insofern werden insbesondere die berufsständischen Mitglieder da sein, weil sie ohnehin zu der FEE-Feier kommen. Zum Beispiel die Mark Maaßen im Zweifel auch. Dann haben wir im Prinzip den Aufruf bei EFRAG, irgendwann was zu hinterlegen, und die Kommentierungsfrist beim IASB läuft am 17. Dezember ab. Wir können meines Erachtens als erstes sagen, dass das der Vorschlag diverse Fragen aufwirft, die noch zu klären sind. Das heißt zum einen die Zielrichtung, dann der Kontext zu allem anderen Möglichen drumherum, und wofür ich immer wieder mehr oder minder erfolgreich kämpfe, dass die Anzahl und Zusammensetzung der Sitze nicht, wie man uns in Zürich so schön gesagt hat, 90% der Diskussion ausmacht, sondern maximal 50% der Diskussion ausmacht. Denn natürlich hängt das miteinander zusammen, aber sich nur darauf zu stürzen, wer wo wie welchen Sitz kriegt, irgendwo brauchen wir auch die Diskussion, warum sollen die sich denn überhaupt in einen Raum setzen? Haben die nichts anderes zu tun oder so? Und was ist eigentlich das Produkt, was hinten rauskommen soll? Und wenn wir das mal so auf 3-4 Seiten zusammenschreiben, müssten wir eigentlich mit dabei sein, oder nicht?
Vom Prinzip her sind wir jetzt aufgefordert, ein Kommentar an EFRAG zu schreiben und gleichzeitig an hier Richtung London. Ich finde es irgendwie ein bisschen irreführend, weil EFRAG an der Stelle ja massive Eigeninteressen vertritt. Und ich frage mich, ob sie überhaupt in irgendeiner Form bei diesem Projekt jetzt in der Lage sein können, sagen wir, Stimmen zu sammeln und neutral wirklich weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob das hier
eine Ausnahme. Meinen Sie, das
ficht die an? Nein, also ich weiß eben nicht, ob das hier eine Ausnahme sein sollte von einem klassischen, ich sag mal, Standard-Setting und Kommentierung von Exposure Drafts, Discussion Papers oder sonst irgendwas. Und ob, wenn man das denn so sieht, sich als 4 nationale Standard-Setter da ins Benehmen setzt und eben dort, was ja auch vorgesehen ist, einen gemeinsamen Brief schreibt, aber dann weiß ich eben nicht, wie man das über EFRAG dann noch routen soll. Man kann natürlich eine Kopie an EFRAG leiten, ja, aber jetzt in beide Richtungen Stellung zu nehmen, man müsste doch eigentlich eher dann auf das Ansinnen von EFRAG eingehen, wie die ihre eigene Rolle sehen und die kritisieren und nicht wie, sagen wir mal, London sich jetzt sieht, sondern das würde ich direkt dann adressieren.
Ich bin der Diener, aber wie dem auch sei. Ich meine, wir sollten in London einiges hinterlegen, wie die Unklarheit der Rolle und die Unklarheit der Abgrenzung zu den anderen Gremien und Ähnlichem. Die Aufteilung der Sitze und wie Europa sich darunter organisiert, das ist was anderes. Ich meine, wir haben sonst ja häufig es so gemacht, dass wir nur eine Kopie unseres Londoner Briefs nach Brüssel schicken. In diesem Fall, allerdings im Zweifel die Diskussion am Dienstag abwartend, meine ich, wäre es angesagt, relativ explizit auf die EFRAG-Darstellung an sehr spezifischen Punkten einzugehen. Wir haben einen Conference Call vorher noch mit den anderen Standard-Settern und es gibt aus Paris eine Art Bullet-Point-Liste, wie man sich vorstellt, wie man auf das Papier reagiert. Es steht mal wieder relativ im Vordergrund, wie die Sitze zu verteilen sind, wo ganz klar ist, und da sind unsere Kollegen aus Italien relativ dabei, aber selbst auch die aus Großbritannien. Man sagt, dass durch die Marktkapitalisierung der vier großen Länder man mehr als 50% der EFAS-Anwender repräsentieren würde und dass uns insofern mehr als 50% der Sitze zustehen müssten, dass man explizit davon ausgeht, dass wir vier Standard-Setter alle jeweils einen Sitz bekommen müssten und dass man doch eigentlich, wem auch immer man den wegnimmt. Afrika zum Beispiel, da hat ja Jerome sich in Zürich für ausgesprochen, dass die da alle gar nichts zu suchen hätten. Und oder auch da ist man der Meinung, dass die Zahl 12 unnötig ist. Auch das hat Roger in aller Vorsicht rübergebracht, dass natürlich 50 Leute nicht unbedingt hilfreich sind, während man in Paris schon wieder sagt, wieso im Advisory Council sitzen da auch 50 Leute um den Tisch, warum sollen nicht auch hier 50 Leute um den Tisch sitzen? Auf der anderen Seite, wenn tatsächlich, was mich wieder dazu führt, dass man eigentlich vorweg nochmal sagen sollte, was sollen die eigentlich, was soll da rauskommen? Denn nur wenn ich weiß, was die eigentlich sollen, ob sie politischer oder fachlicher sind und ob sie tatsächlich Produkte rauskommen haben oder nur zuhören und abnicken oder sowas, wenn man das mal geklärt hat, ist das mit der Anzahl der Sitze und der Zusammensetzung auch schon etwas einfacher. Wir versuchen unter uns Vieren zu einer Meinung zu kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber wirklich mehr oder minder en Detail, ich meine extrem high level, kommen wir vielleicht zu 3, 4, 5 Sätzen, die man noch halbwegs gemeinsam unterschreibt, aber danach hört es dann auch schon auf. Dass es den Versuch wert ist in diesem Zusammenhang, ist uns allen klar. Und wenn es uns das nicht wäre, hätten wir uns das eine oder andere Gespräch schon wirklich gespart.
Ich glaube, was mir auch noch wichtig wäre, die regionalen oder globalen Vertretungen zu stärken. Mir ist zum Beispiel nicht klar, warum in dem Papier so wahnsinnig auf IFAS rumgedroschen wird, was ich eigentlich für völlig indiskutabel halte, wenn man tatsächlich eine fachliche Position haben will, weil ich denke, dass der Verteiler, selbst wenn er keine stehende Organisation ist, eigentlich einen sehr schnellen Transmissionsriemen entfaltet. Das heißt, wenn wir irgendwas reingeschickt haben, haben sofort 55 andere Standardsetter das auch und da kommt irgendwas zurück. Wenn man das nicht nutzen will, dann muss ich sagen, seid ihr selbst schuld. Wenn man auf der anderen Seite die politische Ebene abfangen will, verstehe ich, oder würde ich sagen, dann würde ich es mal auf jeden Fall bei den regionalen Vertretungen probieren, bei AOSSG, bei GLAS und bei PAFA, genauso wie man EFRAG da drin hat. Wenn die schon an der Kommission sitzen, klar, sie können nicht recht sprechen, aber sie haben in irgendeiner Form eine Rolle in dem Gesetzgebungsprozess im weitesten Sinne und dann finde ich, sollte man das in irgendeiner Form auch berücksichtigen.
Vielleicht, aber muss nicht jetzt sein.
Nur ein Hinweis bezüglich EFRAG. Wir haben halt in EFRAG, und das bringt eben den Zusammenhang zu dem Governance Review, wir haben dort keinen Einfluss auf irgendeine Meinungsäußerung, außer dass wir einen Sitz in Tech haben.
Ja, aber Herr Ulrich, da glaube ich, ist das Problem. Und an EFRAG kann man im Grunde genommen schön festmachen, wo das Problem ist. Die Frage ist, als was sitzt EFRAG denn dort? Als Fachgremium oder als politisches Gremium? So wie es im Augenblick da drin ist, kann ich nur feststellen, es ist ein politisches Gremium. Denn wenn es ein Fachgremium wäre, müsste Tech drin sitzen.
Und ja, nicht gut, EFRAG. Das geht ja, ich will fast sagen, bewusst ein bisschen durcheinander. Weil EFRAG Sekretariat, wie es dann immer so schön heißt, und EFRAG Tech haben miteinander natürlich was zu tun, aber es passiert halt manches da und manches da. Und das Problem, was wir sehen, ist ja, und da hat ja unsere ganze Diskussion Anfang des Jahres gestartet mit dem EFRAG-Review, dass wir eben doch meinen, dass so ein bisschen der Link zwischen den nationalen Standardsetzern, also konkret sind das ja Sie hier, und dem, was in EFRAG passiert und dem, was in London passiert oder nicht passiert, ja irgendwie hergestellt werden muss. Und wir finden es ja nach wie vor berechtigt, dass wir da zumindest irgendwo eine formelle Einflussmöglichkeit bekommen auf das, was nicht Endorsement Advice ist, weil das steht ganz klar Tech zu, nur die anderen Dinge eben nicht. Und insofern muss man, wenn wir sagen, ja, wir werden an EFRAG natürlich nicht vorbeikommen, und die haben ja auch einen Charme, die haben eine Organisation, die diese Koordination für die Region, die man vertritt. Ja, natürlich bezahlen wir das, aber der Punkt ist natürlich, irgendwo muss derjenige, der dann in London da sitzt und diese Aufgaben wahrnimmt, so wie wir sie uns vorstellen, ob das dann jemals so umgesetzt wird, sei ja mal dahingestellt, aber diese Sache muss ja irgendwie getan werden. Und nehmen wir mal an, es sei einer von uns, wer sollte das denn hier tun? Unsere Leute im Moment sind ja ausgelastet mit dem, was wir tun. Da jetzt noch eine Organisation in Europa repräsentativ tätig zu sein, aufzubauen, so nebenher und dann noch neben dem Budget, was wir ohnehin an EFRAG abdrücken, das geht so ohne weiteres alles nicht. Ja? Also da ist schon auch noch ein bisschen mehr dahinter. Das war nur der Hinweis.
Was aber dann auch wieder dazu führt, dass wir eben bei EFRAG zumindest in den letzten Monaten, und ich sehe sie dann noch nicht von runterkommen, immer wieder den Zuruf gehabt haben, One Message, One Messenger, keinerlei dissenting opinions irgendwo, insbesondere nicht von irgendwelchen nationalen Standardsettern, wo ich dann immer gesagt habe, Moment mal, wenn von 27 EU-Staaten zwei, jetzt nicht unbedingt gewichtet, irgendwie anderer Meinung sind, müssen die zwei damit leben. Aber wenn wir es jetzt mal wieder auf die vier einkochen und dann Großbritannien und Deutschland der einen Meinung und Frankreich und Italien der anderen sind, was machst du denn dann? Würfelst du dann und sagst dann, ist die Meinung von Frankreich und Italien, die den Ausschlag gibt? Oder ist nicht die richtige Message nach London, Frankreich und Italien sind der einen Meinung, Großbritannien und Deutschland sind der anderen Meinung? Natürlich ist One Message, One Messenger irgendwo das, wo man sich darunter vorstellt, dass es das Schlagkräftigste ist. Aber solange wir innerhalb von Tagen nach dem Veröffentlichen eines Exposure Drafts zu einem Early Input aufgerufen sind, der sogar auch schon nach 3 Tagen angemahnt wird, so ungefähr, dann aber mit zunehmendem Due Process gesagt wird, nee, jetzt fallt ihr hinten runter, denn Tech kommt jetzt aus der Tiefe des Gemütes zu folgendem Schluss und damit hat sich der Fall, da hört es doch dann auf. Das ist doch dann nicht mehr repräsentativ. Und das Repräsentative heißt ja nicht, natürlich nicht, dass jeder mit der dritten Stelle hinterm Komma mit irgendwas und something this and something that, dass das nicht schlagkräftig ist. Das ist uns auch klar, dass wir da irgendwie was Positives bringen müssen. Aber so doof sind wir ja auch nicht und haben uns ja durchaus auch irgendwo einen Ruf mal halbwegs erarbeitet.
Nicht nur daneben
genommen. Da sind wir wieder bei der Governance-Struktur von EFRAG am Schluss. Ja. Also ich meine, wären die tatsächlich ein Sprachrohr der National Standards Setter, dann wäre der Gedanke ja fein, eigentlich das irgendwo zu kanalisieren, und die organisieren auch irgendwie eine Koalition und Einigungen und Kompromisse. Ja, das muss sein, aber so scheint es ja nicht zu sein.
Ich glaube, dass wir ohnehin durch viele Unterhaltungen viele Ideen haben, was man in dem Brief schreiben kann, und ich kann irgendwann mal anfangen, was zusammenzuschreiben. Auf der anderen Seite, wenn wir nächste Woche Dienstag noch die 3-stündige Diskussion bei EFRAG haben, die können wir noch mitnehmen und dann können wir mal gucken, was dabei rumkommt. Irgendwo, glaube ich, sind wir alle ziemlich dicht beieinander.